Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg.
Ich möchte heute mit einem Gedicht beginnen. Das hat Markus geschrieben, unser Gast in unserem heutigen Podcast. Er hat vor 10 Jahren seine Ehefrau verloren und hat in der Zeit nach dem Verlust dieses Gedicht geschrieben. Nichts als aushalten. Schmerz, immer wieder Schmerz. Aushalten, immer wieder aushalten. Erinnern reißt Wunden. Nichts hilft, nichts. Kraft, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Keine Dämme, keine Schleusen, Chaos und immer wieder aushalten. Frost im Mai, totes Herz, wo bleibt die heilende Zeit? Du fehlst. Wo bist du? Wann kommst du? Dein Platz ist hier. Eben neben mir. Dann so weit weg, immer weiter weg. Zeit, halt an. Aussteigen. Halt doch bitte, bitte an. Zukunft stürzt ein. Wütend ohne Kurs. Nichts als aushalten. Ja, Markus und seine Frau waren vor 10 Jahren in Thailand und da bekam seine Frau Denguefieber und ist daran verstorben. Heute ist die gemeinsame Tochter 12 Jahre alt und stellt Fragen über ihre Mutter. Markus berichtet vom weggebrochenen Fundament und großer Anstrengung, aber auch von viel Unterstützung, neu entdeckter Kreativität und einem Pflänzchen, das ganz langsam wieder gewachsen ist. Ja, herzlich willkommen, Markus.
Hallo.
Wir duzen uns, weil wir uns über 15 Jahre bestimmt schon kennen, vom Fußballspielen, vielleicht sogar noch länger, ich weiß gar nicht, wie lange her, kennen wir uns?
Ja, schon irgendwie 15 Jahre kommt so hin, ja.
Mindestens, ne? Ja. Okay. Ja, es geht um Dreh, die vor 10 Jahren verstorben ist. Magst du mal erzählen, was passiert ist? Und wo das war, wie das war.
Ja, es ist in Thailand passiert. Dreh und ich und unsere damals 14 Monate alte Tochter sind nach Thailand geflogen und waren da. Dazu muss man sagen, dass Dreh und ich schon oftmals solche Touren in Asien gemacht haben mit Rucksack. Und ja, wir uns da sehr sicher fühlten und auch eine etwas abgeschwächte Reise gemacht haben, weil wir halt eine 14 Monate alte Tochter hatten. Das heißt, wir waren dann schon bedacht, dass es dann in der Nähe irgendwie eine medizinische Infrastruktur gibt und wir jetzt nicht irgendwie durch die letzten Urwälder wandern oder dergleichen. Ja, waren dann da auf einer Insel und haben dann beide Denguefieber bekommen. Das ist so eine Tropenkrankheit, die das Blut verdünnt macht. Also die der Gerinnungsfaktor nimmt ab im Blut und wenn es ganz schlimm läuft und extrem ist, kann man dann innerlich verbluten. Das ist aber sehr selten der Fall. Und wir hatten dann Fieber hoch und waren schlapp vor allen Dingen. Also Dreh hatte Denguefieber, ich hatte Denguefieber und unsere Tochter nicht. Und wir sind dann regelmäßig alle 2-3 Tage zu einem Arzt gefahren, der hat uns Blut abgenommen, oder es war eine Ärztin, um zu testen, inwieweit der Gerinnungsfaktor unseres Blutes gesunken ist. Und ob das schon irgendwie alarmierend ist, und das war es nicht. Es war jeweils so, dass man gemerkt hat, der Gerinnungsfaktor ist abgenommen und wir haben sehr wahrscheinlich Denguefieber. Aber das war jetzt nichts Dramatisches, wo man irgendwie einschreiten hätte müssen. Ja, das war dann so, weiß ich auch, eine Woche oder anderthalb haben wir uns dann da so durchgeschleppt. Ja, und dann ging's Dreh nicht besser. Die war körperlich einfach sehr schlapp. Und wir haben uns überlegt, ob sie vielleicht ins Krankenhaus geht. Sie ist dann auch ins Krankenhaus gegangen. Vormittags waren wir bei der Ärztin, haben uns wieder Blut abnehmen lassen und haben das dann mit ihr diskutiert und ihr hat gesagt, ja, können wir machen. Und dann ist Dreh ins Krankenhaus gegangen und ich bin dann alleine in unserer Hütte geblieben mit unserer Tochter. Und abends so gegen 6, 7 klopfte es auf einmal und dann stand dann Dreh wieder vor der Tür und sagte, sie kann im Krankenhaus nicht sein, weil sie sich da einfach nicht entspannen kann und nicht zur Ruhe kommt. Ja, dann ist sie reingekommen wieder ins Haus und wir haben uns dann abends hingelegt und am nächsten Tag ist sie nicht auch wieder aufgewacht. Ja, dann Krankenwagen gerufen, kam dann ins Krankenhaus gefahren, da wurde dann nochmal mit Elektroschocks irgendwie wiederbelebt. Ich glaube, das muss man dann da machen, aber das war da schon alles zu spät. Also ich weiß auch nicht, wann es passiert ist und in der Nacht, aber ja, dann ist sie gestorben.
Magst du noch ein bisschen mehr drüber erzählen oder ist dir das dann zu nah?
Also noch ein bisschen vom Ablauf, oder?
Ja, so wie es dir da ging. Und ich meine, die Situation, du wachst morgens auf und sie ist tot, das muss ja schrecklich gewesen sein. Und was machst du dann? Wie ist es dann weitergegangen?
Ja.
Weil es war ja eine total schwierige Situation für dich da in Indonesien.
Thailand, ja.
Oder Thailand.
Ja, das
auch mit der Kleinen
kann ich dann nochmal erzählen. Also wir waren dann im Krankenhaus und diese Wiederbelebung haben nicht gefruchtet. Und ich war mit Ida, unserer Tochter, auf dem Arm da. Und ja, war geschockt, aber habe irgendwie funktioniert. Also ich war da nicht dem Zusammenbruch nahe oder sowas, sondern habe irgendwie funktioniert. Bin zurück in unseren Bungalows und habe dann, ich glaube, seit einer Woche dann das erste Mal wieder was Warmes gegessen, weil ich ja da auch die Dengue-Fieber hatte und das wurde dann besser und ich habe dann da was gegessen und habe dann so da gesessen und habe gedacht, was konnte das gar nicht so glauben oder also es ist noch nicht so angekommen. Und dann ist was ganz Tolles passiert. Bei der Ärztin, von der ich gesprochen habe, wo wir regelmäßig waren, haben wir Schweden kennengelernt, deren Tochter auf Windpocken untersucht wurde. Die hatten gedacht, vielleicht hat sie Windpocken und das wurde bei der Ärztin untersucht. Und wir kamen ins Gespräch, so, aber sind uns dann wieder aus dem Weg gegangen und ich saß in diesem Restaurant und habe was gegessen. Und die standen auf einmal vor mir. Und die haben dann gesagt, ja, wie geht's denn so mit Dengue-Fieber? Und ich habe dann gesagt, meine Frau ist gerade gestorben. Das kam so aus mir raus. Und dann haben die sofort gesagt, so, du packst jetzt deine Sachen und du kommst jetzt mit uns mit. Ich kannte die gar nicht, also außer das eine Mal, wo wir die dann getroffen haben. Und ja, die hatten dann ein riesiges Bungalow irgendwo. Und ich bin dann da mit Ida und die haben mir dann ganz viel geholfen. Also ich musste nochmal zur Polizei und die haben mir einen Dolmetscher besorgt und die haben dann nochmal Ida genommen, das hat ganz gut funktioniert und ich konnte nochmal zurückgehen in die Hütte und dann nochmal so ein bisschen Abschied nehmen und die Sachen packen und so. Ja, von daher ist da was ganz Tolles passiert, überschattet von diesem Ereignis, von dem Tod einer Frau. Ja, und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, wen muss ich jetzt anrufen und habe das dann gemacht und ich weiß es noch wie heute so, dass dieses Gespräch oder dieser Anruf mir nicht schwer fiel. Ich weiß bis heute nicht warum, aber ich habe dann da angerufen, also die Eltern, meine Eltern, Drehs Eltern und ein paar Freunde und habe das ist so aus mir rausgekommen. Ja. Und dann ist der Bruder von meiner Frau dann gekommen nach Thailand und hat dann auch noch mal mit, war dann noch mal im Krankenhaus und hat dann da auch mit der Ärztin gesprochen und mit der Ärztin, wo wir in Behandlung waren und so. Ja, und sind wir zurückgeflogen. Das hat er noch einen Flug für mich organisiert, weil wir dann früher zurückgeflogen sind. Und ja, da hatte dann Ida die ganze Zeit auf dem Schoß. Ich glaube, es geht heutzutage auch nicht mehr. Ida hat dann im Flieger so nachts ganz viel geweint. Die war auch irgendwie ein bisschen krank, hatte so leichtes Fieber, weiß ich noch. Ja, und dann waren wir hier dann in Deutschland wieder und ja, dann ging's eigentlich, dann kam erst die Traurigkeit. So, meine Freunde haben mich vom Flughafen abgeholt und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und ja, die Freunde waren einfach da. Die haben mich gefragt, ob ich da irgendwo bei denen mit einziehen will und so. Das wollte ich nicht, ich wollte nach Hause. Aber dann sind die bei mir fast eingezogen. Also das, ich hatte dann so eine ja, Art offenes Haus und das sind dann alle Freunde von Dreh und auch von mir, unsere gemeinsamen und ihre Freunde sind dann irgendwann gekommen und wollten dann Anteil nehmen und einfach wissen, was passiert ist und das fand ich ganz schön. Also da waren, weiß ich noch, teilweise waren dann bei mir in der Wohnung dann Leute oder Freunde und ich war schon im Bett und die haben sich aber noch dann da getroffen und unterhalten und das fand ich ein schönes Gefühl. Oder es sind auch Freunde, ne, eingezogen nicht, aber haben ganz oft bei mir geschlafen. Das war auch einfach ein gutes Gefühl, dass da oben, die Wohnung ging über zwei Etagen, oben da jemand lag. Ja, und dann ging's eigentlich erst los mit der Trauer und wo so, boah, das ganze Fundament eingebrochen ist und das so dann hochkam, so das, wo, also diese Beziehung war natürlich irgendwie so ein zentraler Punkt in meinem Leben und in unserer kleinen Familie und das bricht dir einfach weg und das ist, hat mich dann erfasst und ja, ich habe ganz viel Anteil bekommen und ganz viel Hilfe von allen möglichen Freunden und Nachbarn und Familie. Das war auch toll. Also die Nachbarn haben gesagt, so, wir kochen für dich und morgen kommst du hier zum Essen. Und dann der nächste Nachbar hat gesagt, ich nehme, da können wir was für dich tun. Und dann hatte ich diese Sterbeurkunde nur auf Thai, also thailändischer Sprache, in thailändischer Sprache und habe dann, die haben das dann einfach kopiert und beglaubigte Kopien angefertigt und sowas. Und ich habe dann von den Großeltern ganz viel auch Freiraum bekommen. Das war auch so unendlich wichtig, weiß ich noch, dass die haben dann Ida manchmal ein Wochenende mitgenommen oder auch ein paar Tage. Und dann kam da erst die richtige Trauer in mir hoch und die Gefühle. Denn so in dem Alltag, ja, dann ist, hängt das irgendwie wie so eine dunkle Wolke über ein, aber das ist dann auch nur, ist dann ein bisschen weit weg noch. Und so dann abends, ja, abends kommt dann nochmal was hoch, wenn ein Kind im Bett ist, weil muss ich aber sehen, ich war dann alleinerziehend und musste, wollte auch funktionieren und da war dann nicht viel Platz für Trauerarbeit. Und da habe ich dann diese Freiräume von der Familie bekommen, wo ich dann mal ein Wochenende für mich hatte und Abschied nehmen konnte und einfach diese Gefühle, die dann kommen, einfach zulassen konnte und durchleben konnte, durchleben, ja. Ja, das ging dann so, weiß ich nicht, so 3 bis 6 Monate. Was war hart? Ich weiß noch, also viele Leute haben mich gefragt, ob ich zum Beispiel schlecht schlafe, aber ich konnte super schlafen, weil ich abends war ich so fertig, das hat mich so körperlich angestrengt, weiß ich noch, dass ich sofort in tiefen Schlaf gefallen bin. Also diese ganze Trauer in einem, diese Gefühle, das war total anstrengend, fand ich das körperlich anstrengend. Ja, dann hatte ich noch das große Glück, einen Therapeuten zu haben, wo ich vorher schon war, auch mit Dreh in Paartherapie, aber auch alleine und in Gruppen. Und der kannte uns und mich. Und der hat mich dann auch noch ein bisschen aufgefangen. Ja, und das war eine ganz komische Zeit. Also es war eine Zeit, wo ich, wie gesagt, diese Trauer ganz, ganz doll war und da war. Aber, also das war, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das war ein großer Druck und Trauer, aber es war auch teilweise angstfrei, muss ich sagen. Denn mir war da teilweise auch vieles egal. Und ich war kreativ. Ich hab Gedichte geschrieben. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich auch gar nicht so ein kreativer Mensch bin in diesem Sinne. Aber da habe ich dann Gedichte geschrieben, die sind einfach so aus mir herausgeflossen. Ja, das finde ich heute noch überraschend und das ist auch dann wieder ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern diese kreative Ader hat dann auch wieder nachgelassen. Also ich schreibe keine Gedichte mehr. Aber da habe ich das gemacht. Und dann habe ich es irgendwann gefühlt, dass das so... Da habe ich auch ein Gedicht geschrieben, wo es so ein bisschen manchmal kippte. Also am Anfang war es so eine düstere Welt, wo nichts mehr war, wie es ist, wo es irgendwie auch keine Zukunft gab. Ja, und dann rührte sich, und das hat sich wirklich so angefühlt, so ein ganz, ganz kleines, zartes Pflänzchen, das kam manchmal durch, so wo ich so gedacht habe in dieser Zeit, so ich, wo ich das geschrieben habe mit diesem dunklen Welt, wo ich so in mich, so ein Bild hatte, so in mich zusammengesunken. Und auf einmal hat dieses zarte Pflänzchen so, ich habe wieder so ein bisschen erwacht. Also ich habe zumindest angefangen, mal nach links und nach rechts zu gucken und das Leben wieder ein bisschen wahrzunehmen. So, das habe ich gemerkt. Das gab dann auch natürlich immer wieder Zeiten, wo es irgendwie dieses Pflänzchen dann wieder verdeckt war. Aber ich habe das ganz doll gemerkt, dass da irgendwie was sich ändert. Ja. Und dieses Pflänzchen ist dann mit der Zeit immer ein bisschen größer geworden. Ja. Und die Trauer ist auch nicht ganz weg. Also sie ist immer noch da. Ich bin jetzt wieder in einer glücklichen Beziehung und ich habe noch ein Kind bekommen. Aber manchmal schmerzt es doch nicht meine Partnerin, die weg ist, sondern die Mutter meiner Tochter. Da ist auf jeden Fall noch so ein... Das schmerzt noch. Ja, meine Tochter ist jetzt 12 und für die ist diese Trauer gerade jetzt ein Thema. Also die kommt in die Pubertät und in den letzten Tagen, was hat es noch mal eine Intensität, eine neue Intensität bekommen, wo sie sehr viel gefragt hat und ja, diese Trauer jetzt durchlebt, was aber, glaube ich, auch normal und richtig und gut ist. Aber somit ist das Trauer immer noch ein Thema. Ja, und jetzt gilt es, Ida zu stützen und was ich gelehrt habe in der Zeit, auch mit den Gesprächen mit Freunden, dass Trauer so individuell ist, wie es nur sein kann, dass irgendwie jeder etwas anders trauert. Und jetzt geht es, ist Ida da und trauert. Und es gilt es zu, da den Raum für zu halten und da zu sein. Man kann die Trauer nicht, glaube ich nicht, dass man sie abnehmen kann. Also ich kann das Ida nicht abnehmen, diese Gefühle. Ich kann, das ist meine Meinung, aber ich bin auch kein Fachmann, aber das ist so mein Gefühl. Ich kann dann nur da sein und ihr zeigen, dass die Gefühle gut und richtig sind und sie darf sie zeigen und leben. Leben ist auch so ein komisches Wort in der Beziehung, gerade fällt mir so gerade auf. Aber ja, das darf sie und soll sie und auch wenn es mich oft sprachlos macht, also gerade in den letzten Tagen war das so doll mit Ida, und ich auch ratlos bin, was soll man da noch zu sagen oder so, aber ich bin der Vater und mein Job ist auch auszuhalten und ihr dann, wie gesagt, den Raum zu geben und sie zu bestärken und zu stärken, soweit es mir möglich ist. Ja, das ist jetzt so ein ganz großer Kreis von, ja, es ist jetzt im April, ist es 11 Jahre her. Ja, also wir sind jetzt 2021 im Dezember. Mhm. Ja.
Magst du noch ein bisschen was über die Zeit sagen, was danach passiert ist? Du hast ja schon teilweise gesagt, was dir geholfen hat, wie die Bestattung war, was du da gemacht hast, ob du damit im Nachhinein auch denkst, das war gut so, oder das hätte man halt ein paar Sachen noch anders machen können.
Also kurz das Geschichtliche abzuhaken. Also sie ist im Friedwald bestattet worden. Also der Leichnam wurde dann überführt. Es war die Frage, ob wir uns den noch angucken. Ich wollte das nicht. Wir hatten Angst, dass es dann, das war dann schon, ich weiß nicht, waren da bestimmt schon 2 Wochen oder sowas, bis der Leichnam hier war. Und ich wollte ihn nicht sehen und wir hatten alle Angst, dass er so entstellt ist und deswegen wollten wir, hat ihn keiner angeguckt, kein Freund, keine Freundin. Und dann wurde er verbrannt und die Urne wurde im Friedwald in Hude ist es, ne?
Hasbruch,
genau. Hasbruch, bei Hude beigesetzt. 2 Sachen sind dazu zu sagen, ich weiß nicht, du warst leider noch, du warst gerade kurz vom Start mit deinem Bestattungsunternehmen. Das heißt, du warst da noch nicht, konntest noch nicht angesprochen werden. Ich habe irgendwie jemanden bekommen, du hast mir das empfohlen oder sowas, weiß ich auch gar nicht mehr, ist auch egal. Ich habe einen Fehler gemacht und ich bin zum Vorgespräch oder zum Gespräch bin ich alleine hingegangen und ich weiß gar nicht warum. Also ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Und das war anstrengend. Das fand ich, also, was ich gerade gesagt habe, dass ich ja so körperlich das alles so anstrengend fand. Und die wollte natürlich, und das ist ja auch klar, da mussten halt Entscheidungen getroffen werden. Anzeige in der Zeitung, wie soll das ablaufen und. Und ich fand das so unsäglich anstrengend, diese Entscheidung zu fällen. Und für mich hätte es sicherlich wäre es gut gewesen, wenn da mindestens noch eine oder besser zwei Personen meines Vertrauens dabei gewesen wären. Das weiß ich gar nicht, warum ich da alleine hingegangen bin. Naja, das habe ich dann gemacht. Und wir haben dann hier in Bremen die Trauerfeier gemacht. Das war, der hat dann noch ein Freund von Dreh hat die Trauerrede gehalten, der ist Pastor und der hat gesagt, okay, ich mach das. Das war mit Sicherheit nicht leicht für ihn. Und das war, aber hatte natürlich dann nochmal so eine sehr vertraute und intime Atmosphäre dann dieser Trauerfeier. Das war ganz toll. Der hat es irgendwie hingekriegt. Ja, und ich weiß, dass ich da gesessen habe in dieser Trauerfeier und der hat dann diese Trauerrede gehalten. Und das habe ich auch nie gemacht, geweint und gelacht gleichzeitig. Ja, dann war der Leichenschmaus, der sogenannte, nach dieser Trauerfeier. Und das war dann organisiert und dann kamen aber ganz viele Verwandte, die ich nicht auf dem Schirm hatte und dann war da viel zu wenig Platz und ich habe das irgendwie nicht gut genug organisiert. Also auf jeden Fall waren zu viele Leute da und zu wenig Platz und diese Verwandten, die ich aber gar nicht so kannte, weil sie von Dreh waren, kam ziemlich zu Anfang und dann waren dann sozusagen die Menschen, die mir wichtig waren, nämlich meine Freunde in dem Moment, die hatten alle keinen Platz mehr und das war dann glücklicherweise, das war dann Mitte April, war es aber ein guter Tag und die konnten dann auf der Terrasse sitzen. Und da war es dann nochmal, ja, auch mit diesen Freunden auf der Terrasse zu sitzen, war eine schöne Stimmung und schöne Atmosphäre da. Dreh hat gerne Jägermeister getrunken mal und am Ende war der Jägermeister alle. dann bin ich dann nach Hause und dann war ein paar, das weiß ich auch gerade gar nicht mehr, wann das, wie viel später das dann war, die Urnenbeisetzung im Friedwald. Da war dann nur der engste Familienkreis, aber da war dann auch noch ein Freund, der gesungen hat. Das war auch sehr schön. Das hatte dann auch so eine intime, vertraute Atmosphäre. Ja. Was war deine Frage noch? Ist sie beantwortet damit?
Bist du so im Nachhinein mit allem zufrieden?
Ach so, genau, mit allem zufrieden. Also wie gesagt, zum Bestatter da auf jeden Fall jemand mitnehmen. Ach so, und was anderes war, ist bis heute ein Thema für eine Freundin, dass man sich nicht verabschieden konnte von ihrem Körper. Also wie alle gesagt haben, das machen wir nicht aus den genannten Gründen. Und das fällt besonders einer Freundin noch ganz bis heute schwer und sie oft noch denkt, ach, irgendwann kommt Dreh um die Ecke und ist dann wieder da. Weil dieses Abschiednehmen, dieses Aufgebahrtsein, das war halt nicht. Das weiß ich nicht, ob das gegangen wäre, aber das ist auf jeden Fall, wenn es möglich wäre, ist das, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Mir hat's nicht so gefehlt. Ich hatte noch, aber auch nur so ein paar Minuten, irgendwie so eine Viertelstunde da alleine mit ihr. Ja. Aber ich weiß, das wäre gut gewesen. Ja, und kurz darauf, dann waren noch genau andere Freunde, haben mich dann eine Woche zum Segeln eingeladen. Das war auch ganz toll. Aus einer Ecke ist es gekommen, da war ich segeln eine Woche in Stockholm rum, in Schären. Ja, also in dieser Zeit ist ganz viel Gutes auch passiert. Also der Freundeskreis war nie so nah und eng aneinander wie zu der Zeit. Und das war auch ein gutes Gefühl. Und was ich schon vorhin angedeutet habe, da ist viel Gutes passiert, was Nachbar, Freunde, Familie angeht. Ja. Wir hatten das mit dem Friedwald besprochen, zufällig. Wir waren im Haßbruch spazieren und da hatten wir das Thema so, wir wussten, der Friedwald ist daneben. Und da hatte Dreh gesagt, das kann sie sich gut hier vorstellen. Das war klar. Es gab sonst keine Vorgaben, also wir haben nicht darüber gesprochen, wie die Trauerfeier ablaufen soll oder sowas. Das war dann so alles, was wir uns dann überlegt haben. Vielleicht wäre das einfacher gewesen. Oder wollen wir mal so sagen. Ich habe das mit meiner neuen Partnerin Katrin so besprochen, wie sowas ungefähr aussehen könnte. Aber ich habe auch gesagt, wenn es soweit ist, ist es eure Party. Also von den Hinterbliebenen. Und wenn sie da irgendwas anders machen will, dann soll sie das anders machen. So sehe ich das. Aber es ist, was ich gesagt habe, diese Entscheidung zu fällen sind, fand ich unendlich schwer. Und wenn es da irgendwie Vorgaben gegeben hätte, dann wäre es ein bisschen leichter gewesen.
Gab es irgendwas, was dich überrascht hat in der Zeit oder wo du über dich überrascht warst oder wo du nicht mit gerechnet hast?
Ja, was ich so eben gesagt habe, diese so eine gewisse kreative Ader, die da in mir war, das war neu für mich. Und es drehte sich natürlich viel um mich oder auch um mich und um Ida. So, da war ich oft im Mittelpunkt. Das war auch so mal was Neues. Ja, sonst, das sind so die Sachen, die man so kann. Okay.
Was hast du gelernt aus dieser Situation?
Ganz viel Dankbarkeit habe ich gelernt. Also Dankbarkeit für die vielen, vielen, vielen guten Sachen, die mir widerfahren sind in dieser schweren Zeit. Ich habe ja, was ich gesagt habe, wir waren ja in Paartherapie auch längere Zeit und da haben wir viele Sachen uns angeguckt und ich habe ganz viel verstanden von Dreh und sie bestimmt auch von mir. Und dafür bin ich auch dankbar, weil ich bin, oder sie ist gegangen, ohne dass ich das Gefühl hatte, oh, ich muss mich jetzt noch irgendwie ihr was sagen oder sowas, was ich immer schon mal sagen wollte, weil in dieser Therapie ist irgendwie, lag alles auf dem Tisch, es war alles gesagt. Und da bin ich auch ganz dankbar für, dass ich da nicht sowas hatte wie, oh Mann, das hätte ich ihr noch gerne gesagt oder das, das war alles, lag auf dem Tisch. Und das habe ich gelernt, Dankbarkeit, diese Zeit und das Wissen mit so einer Situation, aus so einer Situation wieder gut rauszukommen und wieder normal, was auch immer das bedeutet, am Leben teilzunehmen oder sagen wir mal so, am Leben teilzunehmen, wie es vorher war, das gibt mir auch eine Sicherheit. Ich habe das Gefühl, ich käme mit ganz schön vielen Dingen zurecht und die würden mich nicht so schnell umhauen, dass ich nicht wieder aufstehe. Ja, das gibt mir eine Sicherheit in diesem Leben. Und leider ist es so, man sagt ja immer so, ah ja, das Leben ist so kurz und man soll im Jetzt leben und dann immer die guten Dinge, also die Probleme nicht so schwer nehmen, weil es kann immer das Ende sein schnell. Das ist leider nicht mehr so. So kehre ich das auch mir wünschen würde. Ich nehme dann die Probleme im Alltag, haben leider wieder oftmals einen zu großen Stellenwert, merke ich. Das war mal anders, aber das ist jetzt wieder so. Ja.
Okay, und letzte Frage. Es ist ja so, also so, du hast ja deine Frau verloren, die Mutter deiner Tochter, und dann so sich wieder für jemand Neues zu öffnen. Wie war denn der Prozess? Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Wann ist die richtige Zeit? Verrate ich meine Frau oder wie ging es dir damit?
Ich hatte das nie, dieses Verraten hatte ich nie das Gefühl. Es war dann, lass mal kurz nachdenken. Es war so 3,5 Jahre nach dem Tod, habe ich Katrin kennengelernt. Und es war so nach 3 Jahren habe ich so meine Fühler so ausgestreckt und ich hatte irgendwie so eine Sicherheit. Das war jetzt der, es ist jetzt so, das ist jetzt richtig so. Und das ist, was ich so gesagt habe mit diesem Pflänzchen. So, das war so ein Bild, das ich in mir hatte. Und diese Pflanze wurde größer und größer. Und ich habe dann nicht nur vorsichtig irgendwann nach links und rechts geguckt, sondern auch mal wieder nach geradeaus und mich breit gemacht und hingestellt und bin dann wieder ein bisschen ins Leben getreten. Und das war so. Das war ganz normal. Da hatte ich so eine Sicherheit, dass das jetzt einfach richtig ist. Und ich glaube, diese Sicherheit, die hat sich einfach auch auf diese Beziehung ausgewirkt. Also natürlich haben wir darüber gesprochen und Katrin ist da auch, geht da ganz toll mit. Aber ja, das hat sich, glaube ich, ausgewirkt. Und das hatte ich nicht so, dass ich sowas verraten würde oder sowas. Das war, ich habe eher das Gefühl so, nee, alles gut, dass ich wieder glücklich werden soll. Und das war, also, das ist ja das Verrückte in meinem Leben. So, erst hat der Tod von Dreh, von meiner Frau, hat, was ich gesagt hat, so, boah, hat dieses Fundament so weggebrochen und das ganze Leben oder der größte Teil stürzte so ein und es gibt keine Zukunft und so und das war natürlich extrem. Und dann habe ich Katrin kennengelernt und dann ist sie sehr schnell schwanger geworden, was gar nicht so gewollt war. Und dann ging es genau andersrum. Dann kam ein neues Leben in mein Leben, nämlich mein Sohn, und hat mein Leben nochmal völlig umgekrempelt, weil es dann nämlich hieß, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich habe eigentlich in Bremen gewohnt bis dahin und Katrin in Oldenburg und es gab dann gute Gründe, dass ich nach Oldenburg gegangen bin und habe das dann gemacht. Und einerseits hat mein Leben wurde umgekrempelt durch einen Tod und dann wurde es nochmal umgekrempelt durch ein neues Leben. So, das ist schon verrückt. Aber so war's. So ist es.
Ja, schön. Das war ein schöner Abschluss.
Ja, auf jeden Fall, ein schöner Abschluss, ja. Und jetzt ist Jaron, der wird jetzt im Januar 7. Und ich kann die Dinge nehmen, wie sie sind. Genau, also es ist so diese Frage, was wäre, wenn, das fällt aber in meiner Natur. Die habe ich mir so gut wie nie gestellt, so nach dem Motto, wären wir mal nicht nach Thailand geflogen oder sowas. Das konnte ich annehmen.
Schön. Mhm. Gesagt?
Ich habe nichts mehr im Kopf, was ich noch sagen würde. Toll.
Dann vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.